Deutschlandfunk Nova. Update mit Sonja Meschkat.
Wann bubert's legal? Das war eine beliebte Frage an Christian Lindner und das war seine Antwort vor ein paar Monaten.
Ich gehe aber davon aus, 2023 bubert's legal.
Na, stimmt nicht ganz. Es wird Anfang 2024. Und mit dem Legal, naja, es ist dann doch eher eine Teillegalisierung. Obwohl vor allem die FDP und die Grünen in der Ampelkoalition Druck gemacht haben, dass es eine kontrollierte Abgabe von Cannabis geben soll in lizenzierten Geschäften. Ganz so wie angedacht wird es nicht kommen. Im Gesetzentwurf, der heute vom Kabinett verabschiedet worden ist, wird geregelt, wie Cannabis angebaut und konsumiert werden darf. Das ist eins unserer Themen heute im Update-Podcast am 16. August. Außerdem sprechen wir über ein Superfood, das sehr, sehr angesagt ist. Die Microgreens sollen super gesund sein. Das sind diese kleinen, sehr feinen Blätter von Pflanzen.
Klingt voll gut. Auch geil, wenn man diese Pflanzen einfach in der Wohnung auf der Fensterbank ziehen kann. Aber es gibt auch ein paar Haken dabei.
Und welche das sind, das erklärt euch Nova-Reporter Justus Wolters. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Haben eben im Kabinett das Cannabisgesetz beschlossen. Es ist ein wichtiges Gesetz, welches also eine langfristige Wende in der deutschen Drogenpolitik darstellen wird.
Das hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach heute gesagt. Die Bundesregierung hat nämlich ein Gesetz auf den Weg gebracht für die Legalisierung von Cannabis. Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Heißt das, Kiffen ist in Deutschland bald offiziell erlaubt?
Ja, und zwar laut Plan ab Anfang nächsten Jahres. Also heute hat die Bundesregierung das Gesetz beschlossen. Im Herbst soll das in den Bundestag. Da sind die Mehrheiten aber schon sicher. Und der Bundesrat kann es auch nicht stoppen, weil der zwar darüber berät, aber das Gesetz kommt auch ohne Bundesratzustimmung. Und dann gelten soll es, wie gesagt, ab Anfang 2024.
Wie genau sieht das denn dann aus mit Kiffen und mit Cannabis?
Ja, erlaubt ist dann, dass alle ab 18 Jahren bis zu 25 Gramm Cannabis kaufen und besitzen dürfen. Also Blüten, Harz oder andere Teile der Pflanzen. Und sie dürfen Cannabis konsumieren.
Und das ist im Moment alles noch verboten.
Ja, also Cannabiskonsum, also das Kiffen an sich, ist auch im Moment schon weitgehend straffrei. Das heißt, in der Regel passiert auch jetzt nichts. Ja, wenn du kiffst, Verfahren werden normalerweise eingestellt. Aber kaufen und besitzen ist strafbar. Außer du hast Cannabis wegen Schmerzen verschrieben bekommen. Aber wenn du kein Rezept hast, dann kann dir wegen Kauf und Besitz im Moment zum Beispiel auch der Führerschein entzogen werden. Oder es kann eine Hausdurchsuchung geben oder dein Arbeitgeber kann dir kündigen.
Hm. Also ich fasse noch mal kurz zusammen. Cannabis kaufen ist okay. Man kann es zu Hause haben. Hauptsache sind nicht mehr als diese 25 Gramm.
Genau.
Okay, was ist mit Autofahren?
Da will das Verkehrsministerium noch eine Obergrenze fürs Kiffen festlegen. Fachleute sollen schauen, wie viel THC im Körper fürs Fahren okay ist. Die Ergebnisse soll es im Frühjahr 2024 geben. Bis dahin gelten erstmal die Regeln wie bisher. Also Kiffen und Autofahren geht erstmal noch nicht.
Und wo gibt's denn dann das Cannabis? Also der Handel, der wird ja nicht legalisiert.
Ja, eigentlich war der Plan, dass es in der Apotheke, dass man es in der Apotheke oder in speziellen Läden bekommt. Aber da gibt es rechtliche Hürden und solche Läden gibt es höchstens irgendwann mal als Test in einzelnen Regionen. Ansonsten gibt es ab nächstem Jahr zwei Möglichkeiten, legal an Cannabis zu kommen. Entweder du baust selbst an, bis zu 3 Cannabispflanzen sind erlaubt ab 18, oder du wirst Mitglied in einer sogenannten Anbauvereinigung, einem Cannabis-Club. Das sind Vereine oder Genossenschaften, wo bis zu 500 Leute mitmachen dürfen und wo dann genossenschaftlich Cannabis angebaut werden kann. Du bekommst dann als Mitglied zwischen 18 und 21 Jahren bis zu 30 Gramm pro Monat da oder wenn du älter bist als 21 bis zu 50 Gramm pro Monat. Und du kannst da auch Pflanzen, Stecklinge oder Samen für zu Hause kaufen. Wichtig ist, dass diese Vereine dabei keinen Gewinn machen und Qualität und Sicherheit müssen auch nachgewiesen werden.
Okay, also dann Legalisierung light, das ist ja auch eher jetzt so die Überschrift, unter der das Ganze läuft. Das ist ja dann schon einfach auch komplizierter, als in der Apotheke zu gehen und das da zu kaufen, oder?
Ja, also ne, das ist genau eine Teillegalisierung, kann man sagen. Und auch die ist aber manchen schon zu viel. Also die Union sagt, auch das ist schon eine Gefahr für Jugendliche. Studien zeigen auch, dass Kiffen gerade im Jugendalter im Gehirn viel verändern kann und sowas wie Psychosen oder Depressionen begünstigt. Die Regierung will deswegen Geld ausgeben für Infokampagnen und für Prävention. und die Legalisierung soll in 4 Jahren ausgewertet werden. Also Ziel dieses Ganzen ist es ja, dass es weniger Schwarzmarkt gibt und dass nicht mehr Menschen kiffen als jetzt eh schon, sondern dass Kiffen sicherer wird für die, die es eh schon machen. So, falls man jetzt sieht, es gibt größere Nebeneffekte, negative, ja, dass zum Beispiel deutlich mehr Jugendliche anfangen mit Kiffen, dann hieße das, Cannabis wird nicht noch stärker legalisiert. Und ansonsten wird vielleicht noch mehr erlaubt in Zukunft, je nachdem, wer dann in der Regierung ist.
Soweit erstmal die Infos von Ann-Kathrin Horn aus unseren Nachrichten. Sie hat ja schon kurz die Cannabis Social Clubs erwähnt. Da können die Pflanzen gezüchtet und unter Auflagen verkauft werden. Und die bereiten sich natürlich schon vor. In Berlin, da gibt's den ersten dieser Clubs. In Kreuzberg, im Bergmann-Kiez. Und unser Reporter Manni Götzke, der war schon da. Manni, was passiert denn in diesem Club und wie sieht's da aus?
Ja, also in diesem Fall sieht es da aus wie eine Apotheke. Also Berlins erster Social Club, der ist nämlich tatsächlich in so einer alten, antiken Apotheke im Kreuzberger Bergmann-Kiez. Die haben die Mitglieder in den letzten Wochen und Monaten saniert. So mit alten Apothekerschränken. In den Regalen gibt es so große schwarze Gläser. Die sind jetzt alle noch leer. Aber natürlich würden die Mitglieder vom CSC Berlin genau da irgendwann ja mal die verschiedenen Cannabissorten lagern und dann ja so an ihre Mitglieder ausgeben. Wie in so einem Teeladen, das sagt CSC-Mitglied Fritz Loschitz, der die Apotheke angemietet hat.
Das ist ja nur so meine kleine romantisierte Vorstellung davon. Aktuell wäre das dann eher, es gibt einen großen Safe und Personen werden durch eine Schleuse mit digitalen Zugangssystemen hier reinkommen, vorher nochmal die Personalien überprüft und dann werden die in einem unauffälligen schwarzen Beutel dann ist wahrscheinlich ihr Cannabis erhalten.
Also so wird das dann wahrscheinlich aussehen. Das Ganze eben nicht kommerziell. Das ist ja so die Idee beim Cannabis Social Club. Also man baut das gemeinsam an und gibt das an seine Mitglieder aus. Für einen Mitgliedsbeitrag und zum Selbstkostenpreis. Also ein Club, ein Verein und eben kein Coffeeshop, wie es das in Holland gibt oder wie das ursprünglich auch mal angedacht war und jetzt eben nicht geben wird.
Das heißt also, die Clubmitglieder gehen dann da rein und müssen aber vorher dann doch noch mal ein bisschen Bürokratie hinter sich bringen. So habe ich das gerade verstanden, weil der Mensch gerade ja gesagt hat, ne, das entspricht so seiner Vorstellung von Romantik, aber hängt auch noch ein bisschen was hinten dran.
Genau, also man muss Mitglied sein, man muss dann natürlich einen Fragebogen ausfüllen, man zahlt einen Mitgliedsbeitrag. Es ist natürlich wichtig, dass die Mitglieder über 18 sind. Und dann ist es ja auch geplant, dass maximal 500 Leute in einem Club Mitglied sein dürfen. Und das wird dann halt überprüft am Eingang. Also so stellen sie sich das vor. Also die ganz genauen Regelungen, die gibt es ja noch nicht. Aber es ist eigentlich klar, dass jeder, der da reinkommt, dass da erstmal gecheckt wird, ist das ein Mitglied oder nicht und ist die Person dann über 18. Das ist so diese Grundidee. Ja, und dann ist halt die Frage, wo kriegen die Leute das Gras her? Das wird dann selber angebaut von den Mitgliedern des Social Clubs, entweder auf einem uns freunden Grundstück, also auf dem Feld kann das passieren, in einem Gewächshaus oder indoor in der Halle. Alle drei Optionen haben die sich vom Berliner CSC Cannabis Social Club gesichert. Und anbauen dürfen die so viele Pflanzen, wie das bei den erlaubten 500 Mitgliedern möglich ist. Ne? Also 3 pro Kopf sind ja erlaubt. Das heißt dann pro Club 1500 weibliche Pflanzen. Das ist so die Idee. Ja, und dann hätten die Mitglieder natürlich am liebsten, dass das Gras dann auch vor Ort in den Clubs konsumiert werden darf. Aber das ist Stand jetzt verboten.
Genau, so geht's nicht. Ich glaube, das geht nur, wenn. So ist es geplant mit mindestens 200 Metern Abstand, ne, zum eigentlichen Club und so weiter und so fort. Also da gibt's auf jeden Fall auch noch ein paar Auflagen.
Genau, und das finden die halt völlig daneben. Die sagen, das wäre ja so, als wäre man von einem Kiosk, wo man Zigaretten kauft, nicht rauchen darf oder in der Kneipe sein Bier nicht trinken darf. Also das finden die natürlich daneben, aber so sind halt nun mal jetzt erstmal die Auflagen.
Was sagen denn die Clubmitglieder jetzt generell zu dieser Art von Legalisierung? Also generell gibt es ja auch viel Kritik, haben wir auch schon gehört, eben an diesem Vorschlag oder an dieser Umsetzung. Was sagen die Clubmitglieder selbst dazu?
Also die sagen ganz klar, die Legalisierung in dieser Form mit diesen Clubs, die führt zu mehr Gesundheitsschutz, weil die sagen halt, so wie es jetzt geht, kann es nicht weitergehen. Also das Gras, das die Konsumentinnen und Konsumenten heute kaufen bei Straßendealern, das ist oft verunreinigt, das ist gestreckt. Es gibt diese synthetischen Cannabinoide und die sind gefährlich. Also da hat der Fritz Loschitz, dieses Mitglied vom Cannabis Social Club Berlin, der hat da selber so seine eigenen Erfahrungen.
Ich habe zwei Freunde, Schulfreunde, die haben beide Psychosen bekommen durch dieses Schwarzmarktgras, durch diese künstlichen Cannabinoide. Zwei Selbstmordversuche hinter sich. Das sind schreckliche Beispiele und deswegen setze ich mich hier auch dafür ein und will, dass es Aufklärungsveranstaltungen gibt.
Genau, und dieses Gras, diese synthetischen Cannabinoide, das würde dann natürlich aufhören, weil man Qualität checken kann und weil es natürlich auch so ist, dass man in dem Club selber weiß, okay, wie geht's denn unseren Mitgliedern gerade? Hat da jemand gerade ein Problem? Raucht er zu viel? Raucht er mit einem falschen Mindset?
Dass man auch regulieren kann, dass man auch mal gucken kann, okay, wie geht's den Mitgliedern? Passiert da was? Wie ist auch der Zustand rein psychisch gesehen, dass man einfach einen Blick drauf hat, weil wir brauchen uns ja nichts vormachen, das es ist ein Rauschmittel, Gottes Willen, wie Alkohol, das kann man missbrauchen, das kann man im falschen Mindset, kann man das auch wirklich in den falschen Hals kriegen.
Und das würde dann eben aufhören, also die sagen, durch den Club und gerade auch durch diese Form haben wir eigentlich mehr Gesundheitsschutz, als es jetzt möglich ist.
Jetzt wird es ja wahrscheinlich bei diesem einen Club in Berlin nicht bleiben, ist da noch mehr geplant, weißt du das?
Ja, also tatsächlich ist das so, dass dieser Cannabis Social Club Berlin, der will so Ableger dann in Berlin gründen. Also die planen halt 22 Ableger in den verschiedenen Kiezen. Also allein von diesem Club und die Idee ist halt, am Ende des Jahres halt diese 22 Clubs zu haben, 11.000 Vereinsmitglieder und so, dass halt man in so ein bisschen in Kieznähe sein Gras dann kaufen kann und eben Mitglied sein kann in dem Club, der bei sich halt in der Nähe ist.
Manni Götzke über den ersten Cannabis Social Club in Berlin, wie es da aussieht, was da passieren wird. Infos von ihm bei uns in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Superfood, so heißen Nahrungsmittel, die besonders viele Vitamine und wenig Fett enthalten und am besten noch entzündungshemmend wirken. Und genau so ein Superfood sind auch sogenannte Microgreens. Einfach gesagt sind das die Blätter von so ein paar jungen Pflanzen. Forschende in den USA haben die jetzt genauer untersucht. Die wollten wissen, ob Microgreens tatsächlich so gesund sind, wie es zum Beispiel in Foodblogs beschrieben wird und auch gehypt wird. Justus Wolters aus dem Nova-Team. Was ist denn jetzt bei diesen Untersuchungen rausgekommen?
Also die Forschenden haben festgestellt, dass sich die Inhaltsstoffe von Microgreens tatsächlich von den erwachsenen Pflanzen unterscheiden. Dementsprechend sollen auch die Effekte, die der Verzehr von Microgreens im Körper auslöst, anders als beim Verzehr von erwachsenen Pflanzen sein. Bei den Microgreens, da geht es um die Blätter einiger Pflanzen, die über das Keimstadium hinaus sind, aber noch nicht ausgewachsen sind. Und die Forschenden, die haben die Zusammensetzung der Inhaltsstoffe bei Microgreens, zum Beispiel bei Rotkohl, untersucht. Die Jungpflanzen hätten demnach bei gleicher Menge zum Teil fünfmal so viele gesunde Inhaltsstoffe gehabt wie die erwachsenen Pflanzen. Für Kenner jetzt, da geht es zum Beispiel um Senfölglykoside, die sollen entzündungshemmend wirken.
Klingt also erstmal nach richtig gutem Zeug. Kannst du noch mal kurz erklären, welche Pflanzen jetzt genau in diese Kategorie reinfallen, Microgreens?
Ja, das sind Pflanzen, deren Blätter essbar sind. Meist liegen zwischen dem Aussehen der Samen und der Ernte der Blätter etwa so 3 Wochen. Und das Coole ist, du kannst die auch in der Küche, so auf der Fensterbank anbauen und du siehst, wie sie sehr schnell wachsen und kannst sie auch ganz biologisch nach eigenen Wünschen anbauen. Der Begriff Microgreens, der klingt aber insgesamt exotischer, als es am Ende ist. Also das zeigt sich zum Beispiel beim bekanntesten Vertreter der Microgreens, das ist die Gartenkresse.
Ach, die kenne ich auch.
Ja, aber auch Brokkoli, Erbsen oder Radieschenpflanzen zählen dazu.
Naja, das sind doch ganz normale Pflanzen, ne? Und davon sollen wir jetzt die jungen Blätter essen, weil das eben super gesund ist. Ich frage mich ehrlich gesagt schon allein bei dem Namen, ne? Microgreens, ist das einfach nur ein wahnsinnig gutes Marketingkonzept und Blabla drumherum und es klingt irgendwie besser, als wenn ich sage, kauf doch die kleinen grünen Blätter vom Brokkoli bei mir oder was auch immer.
Ja, ich würde sagen, ganz viel gutes Marketing dahinter. Also vor allem, wenn man sich die Samen über spezialisierte Microgreens Seiten bestellt, da bezahlst du dann für so ein paar kleine Samenpäckchen einfach das Vielfache von dem, was du zum Beispiel im Gartencenter bezahlen würdest. Neben der Abzocke, die es da gibt, bleibt aber der Verzehr dieser jungen Blätter schon sinnvoll.
Aber warum ist denn ausgerechnet jetzt in diesen kleinen Pflänzchen auf die Menge betrachtet so viel mehr an gesunden Inhaltsstoffen drin als in den erwachsenen Pflanzen? Woran liegt das?
Ja, also man könnte meinen, dass es ja dieselbe Pflanze ist und deshalb es gleich bleibt. Ernährungswissenschaftler Andrea Chiappa hat mir erklärt, dass das Entwicklungsstadium da aber einen großen Unterschied macht.
Das hat zu tun mit der Wachstumsspitze. Also Pflanzenzellen sind in der Regel sehr groß. Aber an der Stelle, wo die Pflanze wächst, ja, in dieser Wuchszone, da bilden sich viele, viele kleine Zellen, die voll sind mit beispielsweise mitochondrialer DNA oder Zellkernen und all die anderen Hunderten oder Tausenden von Enzymen und Wirkstoffen, die dann in einer höheren Konzentration vorliegen als in der ausgewachsenen Pflanze.
Also die Konzentration an wahrscheinlich sehr gesunden Inhaltsstoffen ist tatsächlich höher.
Heißt jetzt weitergedacht, wir müssen alle Blätter von jungen Pflänzchen mampfen.
Ja, also schaden tut's wohl nicht, aber die benötigte Menge, um etwa Antioxidantien aufzunehmen, variiert sehr, sagt der Ernährungswissenschaftler.
Wenn jetzt jemand zum Beispiel schon älter ist, Medikamente braucht und ansonsten auch einen schlechten Ernährungszustand, dann braucht er vielleicht mehr von diesen Küchenpflanzen als jemand, der jetzt noch jung ist und vielleicht sich schon auch sehr naturbelassen ernährt.
Also man muss das nicht machen, schaden tut es aber auch nicht.
Jetzt sind das ja von jeder Pflanze immer nur so ein paar Blätterchen pro Ernte. Ne? Wie verarbeitet man das denn am besten?
Also wirklich sehr klein dosiert. Also man kann die wohl zum Würzen oder Garnieren ganz gut nehmen. Also zum Beispiel oben auf den Salat oder aufs Brot drauf. Oder man kann wohl auch gut das in Frischkäse einarbeiten.
Was können Microgreens, werden gerade sehr gehypt. Ein Superfood, das man theoretisch auch ganz einfach zu Hause anbauen kann. Und man kann es auch übersetzen mit, das sind die kleinen feinen Blättchen von ja, diversen Pflanzenkräutern. Lieber Justus, danke fürs Aufklären.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Er wird sein Amt abgeben und nicht mehr für den Fraktionsvorsitz kandidieren. Dietmar Bartsch von der Linken mag nicht mehr. Und es kommt zu einer Zeit, in der die Partei schon länger mit Richtungswechseln kämpft und sich schwer damit tut, zusammenzuhalten. Vor zwei Wochen erst hatte ja die Co-Fraktionsvorsitzende Amira Mohammed Ali ebenfalls bekannt gegeben, ihr Amt niederzulegen. Mehr zum angekündigten Rücktritt von Dietmar Bartsch, jetzt von unserem Hauptstadtkorrespondenten Johannes Kuhn. Johannes, bei Mohammed Ali war es ja vor allem der Grund, wie die Partei mit Sarah Wagenknecht umgeht. Wie begründet Bartsch denn, dass er nicht mehr kandidieren will für den Fraktionsvorsitz?
Er nennt nicht Sarah Wagenknecht. Er hat ja auch schon lange gesagt, dass er da auch bei dem möglichen Parteiprojekt nicht dabei wäre. Er betont, dass das auch nichts mit dem Schritt seiner Co-Vorsitzenden, mit Amira Mohammed Ali, zu tun hat, sondern er spricht von einem längeren Prozess, eigentlich schon vor Beginn der Legislaturperiode und jetzt zuletzt im Frühjahr, wo er sich eigentlich schon sicher war, dass er aufhören will. Und wir hören mal rein, wie es dann lief.
Die Situation hat sich natürlich in den letzten Wochen und Monaten durchaus verschärft. Und deshalb habe ich dem Drängen nachgegeben und gesagt, okay, ich werde alle Argumente noch einmal drehen. Und natürlich, ich meine, seit 12.05 Uhr, wo die Agentur an den Start gegangen ist, habe ich auch mein Handy nicht mit, so viel Simse und so viel Zuspruch, wie ich das lange nicht mehr hatte. Das ist aber der Lauf der Dinge.
Also eine längere Entscheidung, die sich angekündigt hatte bei ihm. Wobei, wenn man mit ihm gesprochen hat in den letzten Wochen, hatte ich eigentlich nicht persönlich den Eindruck, dass er aufhören wird. Also insofern war ich überrascht.
Was heißt denn das jetzt für die Linke im Bundestag, für die Fraktion?
Ja, es wird vor allem schwer, einen Nachfolger zu finden oder zwei Nachfolger. Bisher war es eine Doppelspitze. Es gibt ja drei Lager, das Wagenknecht-Lager, die Gegner der Wagenknecht-Leute von den progressiven Linken und das Bartsch-Lager eben. Bislang haben die Wagenknecht-Leute und das Bartsch-Lager zusammengearbeitet und sich so immer Mehrheiten beschafft und entsprechend auch die Posten verteilt. Das ist jetzt nicht sicher, ob das so weitergehen kann, ist aber auch zum Beispiel nicht sicher, ob jemand wie Janine Wissler, die ist ja Parteivorsitzende, Co-Parteivorsitzende, war in Hessen schon mal Fraktionschefin. Die wäre natürlich eine Möglichkeit, das zu lösen sozusagen und auch die Partei und die Fraktion näher zusammenzubringen. Aber ist gar nicht klar, ob die da eine Mehrheit kriegen würde, beziehungsweise wenn sie eine Mehrheit kriegen würde, dann sicherlich gegen das Wagenknecht-Lager. Und dann könnte es sein, dass wir genau dieses Szenario erleben, nämlich dass es eine Kettenreaktion gibt. Wissler wird gewählt, das Wagenknecht-Lager sagt, wir wollen nicht von dieser Frau geführt werden und treten aus, also Fraktionsspaltung.
Ja, genau, darum geht es ja eben dann auch für die Partei, also ob sie überhaupt noch als Fraktion so im Bundestag dann bestehen kann. Wie ist denn überhaupt deine Einschätzung? Du hast ja gerade jetzt schon diese drei Lager erwähnt. Der Rücktritt von Bartsch, wird er diesen Richtungsstreit innerhalb der Linken nochmal beeinflussen? Wird es eine Wirkung haben?
Naja, Bartsch gehört ja diesem Ostreformerlager, also den Ostlinken, aber da kann man auch nicht mehr sagen, dass er quasi für das ganze Lager spricht. Das ist inzwischen auch sehr, ja, hat sich sehr ausdifferenziert. In der Fraktion hat er da noch großen Einfluss auf seine Leute, aber darüber hinaus ist er natürlich A, gut vernetzt, hat auch, hat man jetzt gesehen, es gab einen Brief von Kommunalpolitikern, die ihn gebeten haben, weiterzumachen. Also er ist da schon noch sozusagen angesehen und auch so eine Art Möbelstück. Er ist ja 1977 schon der SED damals, der Vorgängerpartei, beigetreten und war ja alles Mögliche schon in dieser Partei. Aber tatsächlich zeigt es eher, dass es jetzt da auch einen Generationswechsel gibt. Da wurde ihm ja lange vorgeworfen, dass er das nicht macht. Andere mal hinlässt jünger. Jetzt ist halt nur das Problem, es ist niemand da, der ihm nachfolgen könnte, den er auch aufgebaut hätte. Jan Korte, der bisherige parlamentarische Geschäftsführer, wäre so jemand gewesen, aber der hört ja auch auf. Das heißt quasi, der Fraktionsvorstand muss komplett neu gewählt werden. Und da ist auch die Frage, klappt das am 4. September, wo es geplant ist? Tatsächlich bin ich mir nicht sicher, dass die Linke bis dahin sich irgendwie auf eine Form von Personalvorschlag einigen kann.
Johannes, dann danke ich dir fürs Zusammenfassen und für deine Einschätzung. Also Dietmar Bartsch will nicht mehr kandidieren für den Fraktionsvorsitz. Das hat er heute bekannt gegeben. Was das für die Linke im Bundestag bedeutet, dazu Einschätzung von Johannes Kuhn.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ernährung und Essen, das ist ja so eine Sache, ne? Also eigentlich wollt ihr nur schnell noch was einkaufen im Supermarkt, aber mittlerweile wisst ihr so viel darüber, wie Lebensmittel produziert werden, wo sie herkommen, welche Zusatzstoffe es gibt, wie die Haltungsformen sind. Da fällt es manchmal schwer, die Sachen am Ende wirklich mitzunehmen. Wenn ihr Fisch kaufen wollt zum Beispiel. Das ist gar nicht so einfach, weil ihr wisst natürlich, ne, einerseits sehr gesund, andererseits viele Bestände sind überfischt und nachhaltige Zucht findet man eben auch nicht überall. Dabei ist Fisch bei uns nach wie vor total beliebt. Im Schnitt essen wir pro Jahr 14 Kilo pro Kopf. Wie ihr beim Fisch die richtige Wahl treffen könnt. Nova-Reporter Matthias von Lieben hat die Tipps für euch.
Der Thunfisch oder Hering aus der Dose. Solche Konservenfischprodukte haben die Deutschen im vergangenen Jahr laut dem Fischinformationszentrum am häufigsten gekauft. Dicht gefolgt von Tiefkühlware, wie zum Beispiel klassischen Fischstäbchen oder Schlemmerfilets aus Alaska-Seelachs. Erst danach kommt der Frischfisch, sagt Matthias Keller vom Fischinformationszentrum.
Das ist ein schöner Mix, weil am Wochenende leistet man sich vielleicht mal ein schönes Stück frischen Fisch, den man auch dann zubereitet, weil man Zeit hat zu Hause, während unter der Woche vielleicht es schnell gehen muss und dann greift man gerne mal zu einer Konserve oder auch zu einem Tiefkühlfischprodukt.
So schön der Mix auch sein mag, die Frage ist, ob er auch nachhaltig ist. Laut der Naturschutzorganisation WWF gelten mehr als 35% der kommerziell genutzten Fanggründe in den Weltmeeren als überfischt, weitere knapp 60% als maximal genutzt. Manche Fangmethoden belasten die Ökosysteme der Ozeane. In einigen Regionen ist der Antibiotika-Einsatz viel zu hoch.
Wir sollten eben Fisch bewusst konsumieren und genießen.
Das ist Ulfert Focken, Experte am Thünen-Institut für Fischereiökologie.
Und dann eben bevorzugt zertifizierten Fisch, sei es aus der Fangfischerei oder sei es aus der Aquakultur, kaufen, weil das ist das, woran der Verbraucher sich am ehesten richten kann, an den Nachhaltigkeitssiegeln von MSC, ASC oder Bioproduktion.
Mittlerweile sind so einige Fischsiegel auf dem Markt. Am bekanntesten und verbreitetsten ist das blaue MSC-Siegel für Seefisch. Laut eigenen Angaben steht es für umweltfreundlich gefangenen Fisch aus nicht überfischten Beständen. Das ASC-Siegel wiederum zertifiziert verantwortungsvolle Aquakulturen, genau wie das GGN-Siegel. Der WWF-Panda und ProPlanet sind eigene Siegel der Edeka- bzw. Rewe-Gruppe, wollen ebenfalls für nachhaltige und soziale Kriterien stehen. Allerdings, eine Garantie sind die verschiedenen Siegel nicht. Einige Fische im Supermarkt sind zwar MSC und ProPlanet zertifiziert, werden aber mit Grundschleppnetzen gefangen. Und die werden über den Boden gezogen und können so Ökosysteme wie Korallenriffe zerstören. Obwohl das MSC-Siegel auch das Meer als Lebensraum schützen will.
Heute ist es so, dass fast 2/3 der Bestände, die das MSC-Siegel tragen, entweder zu klein sind oder zu hart befischt werden oder mit nicht nachhaltigen Methoden, also Grundschleppnetzen, befischt werden, irgendein Problem haben. Und das kann man beim Siegel nicht erkennen.
Das hatte Rainer Fröse vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung vor einiger Zeit mal dem NDR gesagt. Es ist also komplizierter als gedacht. Wie also kann man erkennen, ob zertifizierter Fisch auch tatsächlich nachhaltig ist? Auf allen Produktverpackungen ist angegeben, aus welchem Fanggebiet der Fisch kommt, um welche Art der Fischsorte es sich handelt und wie genau er gefangen wurde. Darauf sollten VerbraucherInnen achten.
Und nur mit diesen genauen Angaben können wir wirklich unseren Konsum in eine nachhaltige Richtung lenken.
Tja, allerdings haben wir an der Tiefkühltheke im Supermarkt jetzt nicht unbedingt immer Zeit für eine Google-Recherche zur genauen Herkunft und den Fangmethoden. Was dabei helfen könnte, die Verbraucherzentrale Hamburg hat auch 2022 wieder einen Ratgeber zum nachhaltigen Fischkauf veröffentlicht. Darin werden die beliebtesten Fische bewertet. Alaska Seelachs mit MSC-Zertifikat können wir demnach mit reinem Gewissen essen. Genauso wie zum Beispiel alle Produkte mit EU-Biosiegel. Von konventionellem Hering, Kabeljau oder Scholle aus dem Nordostatlantik sollten wir hingegen eher absehen. Und von Lachs aus chilenischer Aquakultur wird dringend abgeraten. Die beste Variante ist allerdings sowieso regionaler Süßwasserfisch. Zum Beispiel Karpfen aus Teichwirtschaften, sagt Ulfert Focken. Das sei
ökologisch extrem nachhaltig und abgesehen von der Lebensmittelerzeugung viele wichtige ökologische Funktionen erfüllt. Da können wir also durch die Auswahl an Fisch einiges steuern.
Karpfen bekommen meist nur Getreide zugefüttert und essen sonst nur das, was im Teich über das Jahr hinweg anfällt. Naturnahrung, pflanzliche und tierische Organismen wie Algen oder Kleinkrebse, was zeitgleich viele Frösche, Lurche und Vögel anlockt. Hinzu kommt, der Fisch wird frisch geschlachtet und die Transportwege sind kurz. Einziges Problem, die Deutschen stehen leider nicht so auf Karpfen. Er macht bisher nur 0,5% des gesamten Fischkonsums aus.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.